Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Teamfolge. Alles muss raus für alle. Die teilen wir nochmal richtig für alle, damit ihr auch mal hören könnt, was es bei Patreon gibt. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Kosei Takasaki, Journalist, Kollege. Wir waren gerade fast 20 Tage in den USA, sind durch dieses Land gereist und uns beschäftigt sehr, was unser Bundeskanzler gesagt hat, Friedrich Merz. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir sprechen darüber, welche Parallelen man ziehen kann zu den USA und was die Politik in diesem Land über die mögliche Zukunft Europas bei uns verrät und sagt. Vielen Dank fürs Hören. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid schlauer geworden. So wie, das ist ja immer so die aktuelle Frage. Es gibt, glaube ich, für diese Folge auch nicht mal eine Frage, die wir uns stellen, sondern einfach so, hört einfach zu. Und an der Stelle will ich auch nochmal allen Patreons danken, die unseren Podcast möglich machen, unabhängigen Journalismus möglich machen und eben auch uns davon befreien, jede Woche jemanden loszuschicken, damit wir eine Werbung uns reinquälen in diesen Podcast. Was natürlich nicht bedeuten würde, dass wenn eine Werbung machen könnte, ich würde eine Werbung auch machen. Aber, also, danke an alle Patreons, werdet Patreon, unterstützt unabhängigen Journalismus, für alles muss raus. Wollen wir jetzt eigentlich einen Kaffee kaufen?
Ja, gut. Eigentlich schon. Aber jemand muss beim Gepäck bleiben.
Achso, wo sind die beiden anderen jetzt?
Vermutlich nochmal kurz auf Toilette, weil wir fliegen ja auch gleich wieder ab. Und wie immer vor dem Abflug wollen wir uns natürlich nicht erholen, sondern wir wollen euch abholen. Und uns natürlich noch beschäftigen.
Und
ich will das auch sagen, Workaholic.
Ja, aber wir haben es schon. Ich hätte es nicht versprechen sollen, dann hätten wir es auch nicht machen müssen.
Richtig, stimmt.
Ja, wir sitzen am Tom Bradley International Airport in L.A. Mhm. Unsere jetzt, glaube ich, fast 20-tägige Reise, 18, 19 Tage länger.
Ja, nee. Doch, ja, du hast recht schon.
Ist jetzt zu Ende. Und ich finde, wir haben im Auto ein ganz tolles Gespräch geführt auf dem Weg zum Flughafen. Nämlich, wir haben nochmal Bundeskanzler Merz diskutiert. Mhm. Und die Tatsache eigentlich, dass du jemand bist, der im Stadtbild nicht erwünscht ist, und meine Mutter jemand ist, der im Stadtbild nicht erwünscht ist.
Genau.
Und was das mit Leuten macht. Und eben auch eine Kollegin von mir, die dann eben den Podcast gehört hat, gerade mit Daniel Kubiak. Und eben diese Argumentation wieder aufgemacht hat. Aber Thilo, wenn du doch wüsstest, wie schlimm die Schulen sind und wie schlimm das und dieses und jenes ist. Und wir sind dann eigentlich zu diesem Punkt gekommen, das ist ja nicht die Schuld der Migranten und Migrantinnen in Deutschland, dass die Schulen scheiße sind, sondern das ist das Problem, dass wir kein Geld investieren.
Genau, verfehlte Politik. Deine Kollegin hat sich ja absolut gerechtfertigte Punkte. Das ist ja die Sache. Viele haben Sorgen, Nöte, auch Ängste und so weiter. Das muss man ja auch ernst nehmen. Es ist auch total okay, die zu äußern. Genau, wir kamen eben dann, eigentlich kam Michael auf den Schluss, der ja sonst nicht im Podcast ist, aber in der Realität redet mit uns.
Ja, Michael Terhaus, der Kameramann, der nie redet im Podcast, aber genau, in der Wirklichkeit.
Er hat es eben nochmal so auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist im Grunde genommen natürlich wird da irgendwie ein Schuldiger für gesucht und in Deutschland sind es eben dann meistens Menschen mit Migrationshintergrund. Aber es ist natürlich oft eine verfehlte Politik und gerade in Bildung zum Beispiel wird einfach in Deutschland seit Jahren viel zu wenig investiert.
Ja, also zum Beispiel hätte man ja, also der Satz sollte nicht sein, die vielen Migranten machen unsere Schule kaputt, sondern der Satz sollte sein, wir müssen das Schulsystem so ändern, dass wir im Zeitalter der Migration damit zurechtkommen.
Absolut. Und auch die Leute mitnehmen und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Weil darum geht's ja letztendlich. Ne?
Jetzt ist natürlich die große Frage, kriegen wir das hin?
Ich glaube schon.
Ist Deutschland kulturell überhaupt in der Lage dazu? Weil du hattest ja einen ziemlich guten Punkt gemacht, auf den ich hinaus will und dich jetzt so ein bisschen in die Ecke drängst, ja, damit du den sagst.
Genau. Naja, mein Punkt ist ja immer, weil wir haben es ja in den Podcasts immer mal wieder angesprochen. Ich habe natürlich persönlich da einen Bezug zu, weil ich ja eben diese Person bin und viele andere in Deutschland übrigens auch. Es sind rund 21 Millionen in Deutschland. Lustigerweise gehöre ich gar nicht offiziell dazu, weil ich nämlich eine deutsche Mutter habe. Da gibt es nämlich irgendwie eine Definition, irgendwie ist es nochmal anders. Also vielleicht sind es womöglich auch viel mehr Menschen in Deutschland, die einen Bezug, ein Familienmitglied, einen Migrationshintergrund haben. Genau, mein Punkt war eben, was auch das Lebensgefühl ist, was ich hier in Deutschland habe und viele anderen, glaube ich, auch teilen. Und das hat man in der Rede von Merz nochmal gehört. Er hat nämlich gesagt, die Menschen mit Migrationshintergrund seien natürlich ein Teil des deutschen Arbeitsmarktes.
Ja. Ich finde das ja total zynisch.
Genau. Er hat weder das Wort er hat eben nicht erwähnt, dass sie Teil der Gesellschaft sind, also eben Teilhabe der Gesellschaft sind in allen Bereichen. Nein, sie sind eben Teil des Arbeitsmarktes. Und da schwingt halt immer so ein bisschen was mit. Ja, sie sind halt nützlich für uns. Ne? Und das ist eben das Grundgefühl, was man eben in Deutschland hat. Man wird grundsätzlich, gehört eigentlich nie dazu. Selbst wenn man quasi einen deutschen Pass hat oder selbst wenn man sich besonders anstrengt, wenn man sich integriert, ich finde das Wort sowieso schon eine totale Katastrophe, fand es auch früher schon ganz schlimm, weil ich bin ja schon Teil der Gesellschaft, ich muss mich nicht in eine Gesellschaft integrieren, wo ich ein Teil bin. Also es wird immer ein Gefühl mitgegeben, dass man im Grunde genommen eigentlich nie so wirklich richtig dazugehört, aber halt nützlich ist. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem in Deutschland. Und du fragst, können wir jetzt in Deutschland hinkriegen? Ich glaube schon, nur müssen wir dafür unser Mindset komplett ändern. Wir müssen einfach erkennen, wir dürfen nicht eine Politik machen, wo wir Leute ausgrenzen und Gruppen aufmachen und irgendwie Sündenböcke für irgendwas finden. Wir müssen wirklich den Leuten die Chance geben, sich zu entfalten und Teil dieser Gesellschaft zu werden und auch von sich sagen zu können, egal was für ein Background ich habe, ich bin halt Deutscher und ich kann Teil dieser Gesellschaft sein und sie mitgestalten. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich, glaube ich, im Auto habe.
Ich verstehe, also es wird jetzt ja schon wieder in Deutschland so eine Metadebatte geführt über dieses, man kann gar nicht mehr darüber diskutieren, man wird sofort in irgendeine Ecke geschoben. Das stimmt eigentlich gar nicht. Du kannst natürlich darüber diskutieren. Man muss nur die eine Ecke, also beide Ecken oder die vielen Ecken, müssen akzeptieren, dass wenn sie eine Äußerung treffen und die ist ungenau oder pauschal, dass sie dann eben Kritik dafür erfahren. Und das ist, glaube ich, das so grundsätzlich das Problem, dass Menschen nicht, wir sind nicht mehr kritikfähig. Ja. Das ist sozusagen, wenn du kritisiert wirst, wird es immer gleich als Angriff verstanden, so auf die Person oder auf die Bubble. Ja. Und das ist ja Quatsch.
Und aber speziell bei dem Thema ist es halt auch so, dass es früher vielleicht auch eine kleinere Gruppe in der Bevölkerung war, auf die man gerne rumhacken konnte, sage ich jetzt mal. Mhm. Bisschen polemisch. Aber heutzutage ist es halt keine kleine Gruppe mehr. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Und das sind Menschen in allen möglichen Bereichen. Wir haben ja auch einfach wahnsinnig gebildete, krasse, also wir haben wirklich in jeder Gesellschaftsschicht gibt es diese Menschen.
Jetzt geht Flo wieder weg. Flo? Entschuldige. Flo? Kannst du kurz auf das Gepäck aufpassen oder wolltest du noch was kaufen? Weil dann bleiben wir beim Gepäck.
Ja.
Gut.
Okay. Also in jedem Teil der Gesellschaft gibt es ja diese Menschen, die das Stadtbild stören.
Ja.
Ja, also kannst ja egal, wo du hingehst. Und jetzt habe ich meinen Punkt verloren, weil du mich unterbrochen hast. Aber genau, nee. Und das heißt, das ist halt keine kleine Gruppe mehr. Das ist keine Randgruppe, wo man mal so eben, weißt du, jemand irgendwas zuschieben kann. Deswegen wird, glaube ich, auch die Kritik lauter, weil sich viele Leute denken, zu Recht, Alter, sorry, was redest du da? Was erzählst du denn da für einen Müll? Natürlich gibt's immer Leute, die irgendwie vielleicht Probleme machen, aber es sind doch die Gründe dafür sind doch oft anders. Die Gründe sind, weil die vielleicht Armut leben, weil es dann auch zu Gewalt kommt. Ich meine, wir reisen ja auch viel durch die Länder und da kannst du ja ein Lied von singen, Thilo, wo Armut herrscht, wo Ungleichheit herrscht, wo Menschen keine Chancen haben auf eine Entwicklung. Da entsteht Gewalt.
Extremismus
und es entsteht Gewalt. Und ich glaube, das ist richtig, darüber zu reden. Aber man sollte es halt nicht einer Gruppe zuweisen.
Ja, aber das ist, ich werde so langsam so müde, weil ich hatte das ja auch mit Daniel Kubiak besprochen. Das ist doch alles, was wir schon längst wissen.
Ja, natürlich.
Ja, haben wir da weiter. Ich habe das Gefühl, das ist das, was wir auch schon mit Kati in dem anderen Podcast gesprochen haben.
Ja, das ist ja, aber jetzt.
Es beschäftigt uns ja.
Das ist halt so mühsam.
Ja.
Das ist halt so mühsam.
Apropos Extremismus. Warte mal, jetzt habe ich natürlich die Fragen nicht hier, die Q&A, drei Q&A-Fragen, die wir jetzt beantworten werden. Aber ich lasse uns noch ganz kurz über die Frau sprechen, die wir gestern getroffen haben. die ja ein sehr düsteres Bild der Zukunft irgendwie gemalt hat. Ja. Eine Expertin für Extremismus.
Richtig.
Und Rechtsextremismus, aber auch andere Formen von Autokratie und Faschismus. Mhm. Und sie hat mit einem Pessimismus uns über die Zukunft erzählt, dass mich das ganz schön bedrückt. Eigentlich. Also deswegen die Frage, wird Deutschland, haben wir überhaupt noch Zeit, darüber nachzudenken, wie wir diese Debatte, diese rassistische Debatte endlich überwinden, wenn eigentlich die Gesellschaft sowieso in sich zusammenfällt, weil das die totalitären Systeme sich gerade konsolidieren?
Das ist eine krass große Frage
für einen Menschen. Du bist geil, auch weil du gesagt hast am Anfang, ey Thilo, aber nicht so eine Wissensfragen, stell mir mal nicht so Fakten, nicht so eine...
Ja, der Hintergrund, warum ich das nicht will, weil wir sind natürlich jetzt irgendwie 20 Tage unterwegs und wir sind einfach auch müde.
Ja.
Kann man einfach sagen, wir haben wirklich alles gegeben. Deswegen war das da. Aber naja, ich glaube, meine Antwort wäre, ja, wir sollten uns darum kümmern, weil natürlich sieht es momentan kritisch aus, aber man darf ja auch nicht vergessen, auch in dem Gespräch gestern war das so, es gibt ja immer noch auch andere Ideen, ne? Es ist aber eben momentan eben so, ich sehe es ein bisschen als einen, es ist ein großer Kampf eigentlich da, ein Konflikt sozusagen, um welche Richtung wollen wir jetzt einschlagen? Und wenn wir da natürlich jetzt schon aufgeben, dann ist sowieso vorbei.
Ja.
Dann brauchen wir wirklich auch nicht mehr über das Stadtbild reden und so, dann, okay, lassen wir es einfach. Aber ich glaube, es ist gerade jetzt die Zeit, darüber zu reden und sich auch da nochmal dafür einzusetzen und in die Gespräche reinzugehen und was du auch machst mit deinem Podcast. Also, wir müssen darüber reden, auch wenn es manchmal nervt. Vielleicht hat man auch keinen Bock mehr, sich die ganzen Sachen anzuhören oder diese Gespräche zu führen. Aber nee,
wir müssen es tun.
Wir müssen es schon machen. Es ist aber interessant, darf ich kurz einleiten?
So viel du willst.
Michael hat ja gesagt, auswandern oder radikalisieren, also im Sinne von eigenen Standpunkt verteidigen.
Sorry.
So, und jetzt kaufen wir erstmal kurz einen Kaffee.
Ja, yeah. One grande cappuccino, please. Hot. Yes, two.
Two of those?
Yes.
Guys, do I have anything else for you guys?
No, thank you very much.
Mind if I have a name?
Thilo.
Thilo.
Yes. Wir müssen danach auch, während wir den Podcast aufzeichnen, noch ein Deo kaufen gehen.
$17, 1 cent.
He's paying.
Car.
Yes. Car, please. Ja, auswandern oder radikalisieren war das Stichwort.
Genau, also Michael, wir haben hier drüber geredet, er meinte mit radikalisieren, vielen Dank, thank you.
I'm already in the German
world. Er meinte, glaube ich, mit radikalisieren in Stellung beziehen. Ich glaube, das meint er. Also wirklich auch zu sagen, also eben im Grunde genommen einfach gesagt, abhauen und die Fresse halten und möglichst nichts damit zu tun haben, ausblenden sozusagen oder eben jetzt Stellung beziehen und was tun.
Ja.
Und die Frage stellen sich viele, das war ja auch, die wir hier diskutiert haben. Ich glaube, das ist halt auch eine Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts. Wo steht man denn jetzt eigentlich selber? Was macht man?
Ja.
Ich kann es total verstehen, dass viele sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte eigentlich alles ausblenden. Aber wir haben ja hier nach unseren 20 Tagen gesehen in den USA und es hatten zwei Gesprächspartnerinnen gesagt, wenn ich nicht was sagen würde, ja, wer sagt dann was? Und es ist vielleicht auch gut, dass ich was sage, weil dann andere sich auch bestärkt fühlen, auch was zu sagen. Wenn alle schweigen, dann machen wir mit. Dann passiert es halt einfach.
Es ist auch diese Entscheidung als Journalist unbiased zu sein, obwohl natürlich alle mich oft als linken Journalisten bezeichnen. Das wird auch immer schwieriger, weil sich einfach auch keiner mehr, also weil es halten sich so viele JournalistInnen nicht mehr an die Regeln. Dass man sich so ein bisschen dumm, man kommt sich mittlerweile so ein bisschen doof vor, wenn man sich an die Regeln hält, weil man das Gefühl hat, also auch zum Beispiel der Journalismus, den wir machen, der polarisiert ja nicht. Und deswegen ist er gerade auch weniger konsumiert, weil es ist richtig nervig, dass diese Stimme gerade ganz laut da so reinredet, aber ist am Flughafen, die Leute müssen durch.
Ja.
Ich glaube, man hört ihn auch. Doch, man hört ihn drauf. Ja, man hört ihn schon.
Ich hoffe, ihr habt das gehört, was Thilo gesagt hat mit dem Journalismus.
Jetzt
sozusagen. Sag's nochmal.
Nee, ich habe nur, das hat man verstanden auf jeden Fall. Aber falls man es nicht verstanden hat, dass der Journalismus der Gegenwart sich nicht mehr an die Regeln hält, die wir beide noch gelernt haben, nämlich dieses dass du so wenig wie möglich polarisieren willst mit dem, was du machst. Du willst natürlich kritisch sein, aber nicht polarisieren dabei.
Nee.
So, und wir sind ja kritische kritische Berichterstatter, aber keine polarisierenden. Und das führt dazu, dass wir weniger konsumiert werden.
Ja, aber ich persönlich bin halt ein ganz starker Verfechter, das davon nicht abzuweichen.
Ja.
Weil es gibt ja sowieso genug, die das machen. Da muss ich jetzt eigentlich auch noch mitmachen. Und ich persönlich auch als jemand, der Medien konsumiert und Journalismus konsumiert.
Ja.
Ich persönlich, ich habe Respekt für die Arbeit, aber mir geht es manchmal auf die Nerven. Ganz einfach.
Ja.
Weil ich finde es, es ist halt,
yes.
Es geht ja darum, beim Journalismus Dinge zu berichten.
Thanks.
Möglichst neutral.
Ja.
Es ist natürlich nie möglich, es hundertprozentig objektiv neutral zu machen. Das ist natürlich so. Es ist ja, das ist, glaube ich, aber auch klar.
Ja.
Aber weißt du, wenn wir, ich finde es halt nach wie vor wichtig, so das durchzuziehen. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, viele Menschen in Deutschland, die Medien konsumieren, die das haben wollen.
Ja.
Sie wollen die neutralen.
Ich habe das Gefühl, dass viele HörerInnen unseres Podcasts das wollen. Also dass man so eine schon spürt, dass man was fühlt und dass man Gefühle hat, aber dass du halt nicht, also dass du eben nicht sagst, warte mal, ich brauche hier ein Deo.
Genau, um aber das noch weiterzuführen, während du da nach deinem Deo suchst. Weißt du, was mich zum Beispiel selber als Konsument von Medien und Journalismus nervt, ist jemand, der mir erzählt, wie es ist. Verstehst du? Ich will mir ja selber Informationen sammeln und ich will, dass diese Informationen auch gut recherchiert sind. Also richtig, authentisch, faktenbasiert, dass ich darauf vertrauen kann, ne? Weil ich weiß, es hat jemand seine journalistische Arbeit gemacht. Damit ich auch, klar, du liest dir vielleicht 2-3 Quellen durch, aber dass du auch mal davon erzählen kannst, ohne gleich alles nachzugucken. Du kannst sagen, das ist ein Fakt. Ich habe es eben in 3-4 seriösen Medien gesehen oder auch Medien, denen ich vertraue. Das ist ja der Kern. Ich will ja nicht unbedingt, ich will auch mal ein Meinungsstück hören, dass jemand sagt, ich finde das scheiße oder ich will dieses und jenes. Aber ich will doch nicht die ganze Zeit in einem Land leben, wie zum Beispiel in den USA, wie es hier langsam wird, wo es hier schnell wurde,
ja.
Wo es hier eben auch Medien gibt, die im Grunde genommen das schreiben, was die Regierung hören will.
Ja.
Ja? Oder die eben nicht mehr neutral sind. Und ich will mir meine eigene Meinung bilden. Und ich glaube, deswegen braucht man diesen objektiven Journalismus auf jeden Fall. Und es überhaupt in Frage zu stellen, ist schon ein Problem, meiner Meinung nach.
Was ich total erschwerlich
wäre, hast du nicht, aber du weißt, worauf ich hinaus
will. Ja. Wenn wir uns beide erinnern an April, als wir beide im April hier waren, da war dieses Land so in so einer Art Schockstarre. Da hat man noch nicht so richtig gemerkt, hier gibt's bald ein Problem. Man hatte auch immer noch dieses, das wird schon werden, mit Mutter Erden. Und jetzt bist du aber hier und man hat das Gefühl, die Transformation ist eigentlich abgeschlossen. Leute, guck mal, Militäreinheiten ziehen durch die Straße.
Ja.
Leute werden einfach abgeführt, werden ohne Verurteilung deportiert, werden in irgendwelche Lager gemacht. Wenn wir mit AktivistInnen oder mit einfach Beobachtern gesprochen haben, Beobachterinnen, haben die gesagt, es verschwinden Menschen. Über 1200 Menschen sind bereits verschwunden. Keiner weiß, wo die sind, weil die in diesem System, was jetzt ICE etabliert hat, einfach nicht mehr auftauchen. Und es ist einfach, man hat das Gefühl, diese Maschine ist jetzt losgetreten und sie läuft.
Absolut. Das ist wirklich erschreckend und vor allem natürlich, in welche Geschwindigkeit es geht.
Ja, also es sind 9 Monate vergangen.
Ich glaube, dieses Mal war es auch irgendwie, ich weiß gar nicht, war das eine Frage? Entschuldigung, ich bin gerade...
Ich habe einfach nur erzählt, dass es eben einfach, weil du gerade meintest irgendwie, dass es sich langsam verändert und dann meinte ich, nee,
so, ja,
das hat sich total schnell verändert. Genau. Ich deodoriere mich mal und werde auch den Hörerinnen und Hörern ein Geheimnis von mir verraten. Ich bin ein ganz großer Fan der Deo-Marke Secret für Frauen. Ich finde, das ist einer der besten Deos, die es gibt. Die sind bei uns verboten, weil der Aluminiumanteil so groß ist in diesen Deos, dass die bei uns nicht zugelassen sind in der EU. Aber ich werde mich jetzt damit deodorieren und wahrscheinlich nie wieder mich duschen müssen. Nie.
Okay.
Ich werde für immer sauber sein.
Disclaimer, es war keine bezahlte Werbung.
Nee, gar nicht.
Es war einfach Deodorant. Muss man ja, glaube ich, bei Podcasts dazu sagen, oder?
Jetzt riecht alles auch noch Rose. Ich habe mir ein Rosendeo gekauft.
Ja, es riecht auch.
Ja, es riecht sehr intensiv nach Rose.
Ja, das, ja.
Ich rieche jetzt nach meiner Oma. Toll.
Sehr gut. Was vielleicht diesmal jetzt so, also im Vergleich zum April irgendwie anders war, fand ich, war, im April war es diese Schockstarre.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Wort dafür. keiner weiß so recht, was eigentlich passiert. Und es prasselt auf einer nieder und man weiß gar nicht, wo das hingeht. Jetzt war es schon ein bisschen klarer, aber jetzt hat man halt bei dieser Reise, finde ich, total deutlich gemerkt, die Angst.
Ja.
Also wir hatten, das haben wir in dem anderen kurz auch erwähnt mit Katharina, ich sag's hier aber nochmal, vielleicht habt ihr es nicht gehört, wir hatten ja auch hier Interviews mit verdeckt, also wo Leute sie ihr Gesicht nicht zeigen wollen und so weiter. Das haben wir ja so in den USA eigentlich nicht gehabt, außer wenn die jetzt ein bisschen kriminell waren oder sowas. Ne? Also aber jetzt so normale Menschen, mit denen man redet, wollen ihr die Gesicht nicht zeigen. Eine Journalistin, die mit uns geredet hat in New York, wo wir auch ICE-Agenten begegnet sind.
Ja, vielleicht habt ihr es gesehen. Es gab ein die ist viral, ein Video ist viral gegangen aus einer dieser ICE Detention Center in New York. Und da waren wir auch an dem Tag, in dem Moment, wo eben eine Frau einen ICE-Agenten dermaßen beschimpft hat.
Genau.
Und es war ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Also mir lief es kalt den Rücken runter, weil das sind ja echte Situationen. Das ist sozusagen, der Staat greift seine eigenen Bürger an. Das haben wir da erleben können.
Genau. Die Location, vielleicht nenne ich sie dazu, für die sich da stark damit beschäftigen, auf Instagram sieht man es auch, das heißt Federal Plaza, das ist quasi so eine Art Hochhaus, wo auch ein Gerichtssäle eben sind für den der Einwanderungsbehörde, und die hat aber auch dort ein Stockwerk. Da soll es auch eben Zellen geben, die als Detentionlager verwendet werden sollen, aber die Behörde weist es zurück, aber gab auch so Videos. Also vielleicht habt ihr das schon gesehen und da waren wir eben drin. Genau, und aber vielleicht, ich fand am Anfang sozusagen, als wir da reingegangen sind, wir waren natürlich zweimal da, am ersten Mal so ein bisschen verdeckt, weil wir nicht genau wussten, wie funktioniert's. Und beim zweiten Mal haben wir rausgefunden, nee, wir können als Presse dahin, aber wir kamen also hoch und du siehst ja dann diese ICE-Agenten. Ich meine, ich kenne die ja auch nur aus Videos sozusagen. Ja. Und dieses Gefühl, da reinzulaufen.
Das war so krass.
Das war krass. Es war einfach, zumal diese Agenten, also ein paar waren auch ganz nett, aber wir hatten ja auch einen Kollegen dabei, der uns da immer wieder angegangen ist.
Der wollte, dass wir ihn irgendwie provozieren, damit er uns festnehmen kann oder irgendwie tackeln. Also die dürfen dich auch so boxen oder wegschubsen. Und darauf hat er irgendwie gewartet. Und wir wurden ja auch darauf hingewiesen von einer Fotografin, von einer sehr bekannten, glaube ich sogar.
Von einer Fotografin?
Ja, von einer Fotografin, wurden wir darauf hingewiesen, dass wir uns zu benehmen haben. So, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns echt unterwerfen müssen. Und auch immer gesagt wurde, ey, macht dir keinen Stress. Die suchen alle Gründe, um euch aus dem Land auszuweisen als ausländische Berichterstatter. Mhm. Und ey, ihr müsst echt vorsichtig sein. Und das ist richtig krass. Das ist wirklich so, das fühlte sich an, da war der Moment autoritärer Staat.
Ja, fand ich auch. Weil das ja irgendwie auch, da ist, noch gilt da ja die Pressefreiheit, aber da hat man halt gemerkt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch da schon so weit sind, dass sie dann auch immer, ja, thank you und ja, alles richtig, ja, es tut mir leid, was sie haben sich hier ständig entschuldigt, und wir kamen natürlich mit einem anderen Verständnis rein, weil wir kommen aus Deutschland und denken, dass
wir sind doch auch so total selbstbewusst durchgelaufen und haben dann so, ja, dann soll der mich doch, also ich meine, wie viele Demos wurde ich schon vom Polizisten schief angeguckt?
Richtig. Aber da wurde das halt deutlich, nee, wenn wir, die haben sozusagen schon Regeln in place, um die Presse sozusagen auch ein bisschen zu drangsalieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort in dem Zusammenhang. Sie machen es noch nicht, weil ich glaube, dass eine gewisse Grenzüberschreitung ist. Und vielleicht auch Bilder produziert, die sie noch nicht haben möchten. Noch nicht, sage ich jetzt. Aber man spürt es. Und es war einfach auch total beklemmend. Also ich musste sofort an so Kafka denken.
Ja.
Also Kafka S.
Dieses fensterlose Gebäude.
Ja, das ist wirklich, es ist irgendwie auch unmenschlich. Und die Menschen, die halt auch in diese Seele reingehen, und die Anwältinnen und Anwälte, also eine war sehr kämpferisch, aber die meisten, du hast richtig gesehen, diese Angst und wie die dann, weißt du, die gucken dann ganz, ganz geradeaus so in
die, wahrscheinlich also die haben Menschen, die ausgewiesen werden
genau,
sollen.
Genau, die sozusagen zu dem Gerichtssaal gehen, weil die müssen dann durch diese ICE-Agenten hindurch, das ist wie ein Spießrutenlauf.
Ja.
Und du weißt genau, die haben denen vorher gesagt, guck sie nicht an. Und die konzentrieren sich wahnsinnig, und dann siehst du immer, wie die Augen, wie die sozusagen mal kurz nach links und nach oben, rechts, links gucken, mit einer Angst, weil sie gleich denken, sie werden gleich irgendwie weggerissen.
Und die wurden ja auch diese Agentin, Wahnsinn. Wir hatten eine Verteidigerin, die dann immer ihre Klienten so die Schulter angefasst hat oder die Hand angefasst hat, damit die nicht von den ICE-Agenten weggerissen werden. So, erst haben wir dann so gefragt, was heißt der, weil die immer das gemacht haben, diese Geste des Anfassens. Und dann war dann immer so, nee, das soll nur so eine Geste der Zuneigung oder eine Geste der Sicherheitsvermittlung. Nee, die hat die Person festgehalten.
Ja.
Und damit die nicht einfach weggecatcht wird. Und da war ja auch so eine Situation mit einer Chinesin, glaube ich, die solche Angst hatte. Die konnte nicht in diesen Gerichtssaal gehen und ist dann, sie ist nicht reingegangen. Und wir haben sie unten gesehen und unsere Kollegin Katharina spricht ja Chinesisch und hat sie dann noch auf Chinesisch angesprochen, dass sie irgendwie viel Kraft und viel Glück und irgendwie, das ist einfach richtig krass. Also das ist wirklich so, der Mensch vor der bürokratischen Maschine und der wird einfach zermalmt da drin.
Richtig. Plus, dann hast du halt noch diesen Staat, der massiv irgendwie vorgeht und ja, auch diese Maskierung. Das ist einfach, du erkennst diese, also die haben auch keine Badges. Die haben irgendwie so eine Border Patrol Badge irgendwie, also ja, ein Border Patrol oder hinten stand bei einem Police drauf. Das kann jeder sein. Also, weißt du?
Ja.
Du hast ja überhaupt kein Erkennungszeichen. Angenommen, diese Person würde dich irgendwie während der Festnahme dir irgendwas nicht misshandeln oder so. Du hast keine Belange. Ja. Du kannst später nicht sagen, wer
aber es das war. Das macht mich gerade richtig wütend. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja. Weil das ist Friedrich Merz wieder. Wir sind wieder bei Friedrich Merz, der sagt, weißt du, wir schieben ab. Wir kümmern uns jetzt ja darum. Es wird jetzt das Stadtbild verbessert. Aber am Ende sind es diese Leute. Das ist eine chinesische Frau. Das ist irgendwie ein nigerianischer Junge. Das ist ein mexikanischer Mann. Also sozusagen auf Europa bezogen sind das eben andere Menschen dann aus anderen Nationen. Ja. Und die Angst haben und die weinen und die trifft es dann. Das ist so, und weißt du, wer das will, weißt du, wer Remigration, dieses furchtbare Wort von Martin Sellner geprägt, was nichts anderes als Deportation bedeutet, wer das möchte, bekommt das, was wir gesehen haben. Also was wir hier in den USA gerade sehen, das ist das, was du bekommst, wenn du so eine Politik unterstützt,
genau,
oder so etwas möchtest.
Ja.
Wenn du denkst, der einzige Weg zur Lösung von Problemen ist das Ausweisen von Menschen, dann bekommst du am Ende Unmenschlichkeit. Und das ist nicht links. Ich sage, das ist keine linke Haltung, sondern das ist einfach eine humanistische Haltung.
Man muss es vor allem auch nochmal betonen, weil es gibt natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, naja, der Donald Trump weist ja im Grunde genommen Kriminelle aus. Ne? Das ist ja das, so wie sie es ja verkaufen. De facto ist es aber so, dass, glaube ich, ungefähr 70% der Personen, die festgenommen werden oder die in diesen Detention-Lagern lagen, überhaupt nichts damit zu tun. Sie sind nicht kriminell.
Die Zahl ist wahrscheinlich noch größer.
Wahrscheinlich noch höher. Das sind ja nur offizielle Zahlen. Also man weiß die ja nicht so genau. Ne? Aber halten wir fest, ein sehr großer Anteil dieser Personen, die dort festgenommen werden, sind nicht kriminell. Und das muss man einfach auch nochmal wirklich deutlich machen. Weil das wird natürlich dann auch gerne mal sozusagen, auch hier in den USA, so, zumindest in der politischen, auf Magas Seite der Magas, ist es so ein Fakt, der quasi da untergeht. Weil für die Supporter Donald Trumps sind das eben auch Illegale und damit sind sie kriminell. Und das fand ich auch ganz interessant. Wir haben ja auch jemanden getroffen, die selber Staatsbürgerin wurde. Sie kam aus Guatemala und ist Lehrerin. Die hat da auch nochmal gesagt, dass der Zugang sozusagen überhaupt legal hier Bürger und Bürgerin zu werden und auch einzureisen extrem schwierig ist und extrem lang ist und extrem teuer. Und das ist eben nicht so einfach. Es ist sozusagen, die Personen sind zum Teil ja auch lange in so einem, sie war glaube ich
30 Jahre
in den USA und hat nicht sozusagen...
Weil es auch, glaube ich, keinen Bedarf gab, weil die Gesellschaft hat sich arrangiert mit dieser Tatsache, dass Menschen ohne legale Aufenthaltsgenehmigung in diesem Land Steuern zahlen, Kinder zeugen, arbeiten, leben, Teil der Gesellschaft sind, Teil der Kultur sind. Nochmal kurz zurück zu dieser Frage. Ja. Warum klappt das, also es klappt ja auch nicht in den USA, weil das sind ja nicht mal sind Minderheiten. Also wir haben ja auch mit schwarzen Menschen in den USA, also Black and Brown People, die sagen ja, alles, was ihr jetzt erlebt und was ihr jetzt wahrnehmt, ist das, was unser Alltag schon immer ist.
Mhm.
Dieses Ausgrenzen, ausgewiesen werden, dieses Nicht-Teil davon sein, dieses lebensgefährlich, einfach mit Angst ein Leben leben. Das ist das ist die Lebensrealität von Black and Brown People, wie sie hier sich selbst bezeichnen auch.
Genau.
Und deswegen die Frage nochmal. Also ich habe das Gefühl, wir können es nicht überwinden, weil wir so tief in uns diese weiße White Supremacy, man muss es so nennen, so tief in den verankert ist, dass die über, ich weiß gar nicht, wie man das überwinden soll. Wie, ich weiß gar nicht, also wir hatten ja eben über deine...
White Supremacy, nur für die, die das Wort nicht kennen, ist ja so der Gedanke der weißen Vorherrschaft.
Sowas genau.
Wie Hitler hat es dann die Herrscher, Herrenrasse und so genannt. Also nur
weil das, der Diskurs ist ja auch so ein junger Diskurs. Das ist ja, ich meine, wie, also das wird, ich glaube, seit 100 Jahren, also Rassentrennung, ich würde sagen,
die Idee gibt's ja schon länger.
Die Idee gibt's schon ganz lange, aber der gesellschaftliche Fortschritt, der hat eingesetzt in den 50er, 60er Jahren, habe ich das Gefühl. Um dir nochmal, wir hatten vor einem Auto darüber zu sprechen, um dir das Beispiel meiner Mutter zu nennen, die eben als Kind eines armenischen Vaters armenisch aussah, jetzt als ältere Mutti nicht mehr, was witzig ist, aber sie hatte halt diese lustigen Locken, sie hatte diese weiße, ganz berühmte weiße Strähne, die ganz viele Armenier und Armenierinnen haben, und sie sah einfach anders aus und hieß Tatjana. Und sie erzählte mir eben von rassistischen Beleidigungen und sie hatte gar keinen Begriff dafür. Und auch wenn ich ihr das heute sagen würde, würde sie, ach, Schwamm drüber, das ist, so sind Kinder, würde meine Mutter dann sagen. Ja. Aber meine Mutter war 16 und die ist irgendwie Buchhändlerin geworden zu der Zeit. Also da ist man auch kein Kind mehr. Also das ist so eine ganz komische Zwischenwelt. Also
sie hat es wahrscheinlich dann eben so für sich, also sie ist halt damit so umgegangen, weil sie natürlich womöglich auch damals halt eben nicht Vorbilder oder andere Personen
hatte,
die sie unterstützt haben. Und deswegen kommen wir nochmal zurück auf diese Sache. Soll man da jetzt noch drüber reden oder nicht?
Mhm.
Ich glaube, deine Mutter ist ja ein gutes Beispiel davor. Hätte sie früher auch Leute gehabt, die ihr, also hätte sie das quasi Vorbilder gehabt, Personen, die darüber geredet hätten, andere Personen, die sie vielleicht gestärkt hätten, dann hätte sie das erkannt und hätte es auch angesprochen und vielleicht hätte ihr es erleichtert. Wer weiß, wie sie das damals aufgenommen hat. Vielleicht redet sie auch nicht gerne dort.
Überhaupt nicht. Sie hat ihre Identität bis vor kurzem komplett unterdrückt. Meiner Mutter, dieses Armenischsein, das Armenischsein für meine Mutter spielt überhaupt keine Rolle.
Ja.
Das war immer für sie so, ja, damit habe ich ja nichts zu tun. Das ist ja mein Vater.
Oder es war etwas, was ihr halt negativ ausgeht.
Genau. Ja.
Aber deswegen, glaube ich, ist es halt wichtig, dass man darüber redet. Weil es gibt eben Menschen, die dem ausgesetzt sind und diese Personen brauchen den Dialog. Wir brauchen Personen, die brauchen das Gefühl, dass sie gehört werden. Dass die Stimme gehört wird und dass sie nicht alleine sind. Ich glaube, das ist halt relativ, ist sehr wichtig. Und deswegen, glaube ich, kann man es überwinden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich. Ich glaube, irgendwann schon.
Also,
aber das ist ja nur Spekulation. Es ist, glaube ich, ein Riesenprozess, ein endloser Prozess. Leider. Vermutlich. Aber ich glaube schon, dass wir es überwinden können. Wir müssen
also
da dranbleiben.
Dieses, nach diesen 20 oder 5 Wochen USA insgesamt habe ich so das Gefühl, ey, wir müssen noch genauer hierher gucken, um zu verstehen, was bei uns in Deutschland passieren kann. Und es passiert ja.
Ja.
Also auch dieses Aufweichen zur AfD, der CDU, dieses so, es ist nicht so schlimm, auch ich finde auch mal diesen Satz so seltsam zu sagen, diese Positionen, die Alice Weidel vertritt, sind alte CDU-Positionen.
Ja.
Das ist auch ein total bescheuerter Satz, wo ich so denke, naja klar, die CDU hat halt dazugelernt und irgendwie so ein bisschen an Menschlichkeit genommen und wahrscheinlich sind die ganzen alten Nazis, die dann in der CDU waren nach 45, auch dann irgendwann ausgestorben.
Ja, oder halt zur AfD gegangen.
Oder zur AfD.
Gauland, der war ja sogar auch bei der
Stimmt,
CDU.
Ja. Oder? Ich weiß gar nicht, wie alt waren Gauland im Zweiten Weltkrieg?
Ich weiß es nicht.
32.
Ich weiß es nicht genau, Entschuldigung. Ich hab es ein bisschen durcheinander geworfen.
Also aber so, das sind ja alles keine Argumente.
Nee.
Und dann, das Schlimmste, was passiert ist, war eigentlich im Flo. Wir haben dann irgendwie im Auto darüber geredet, wie wir unseren Lebensabend schön gestalten, jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Und dann haut Flo einfach raus, Flo Baumgarten, der andere Kameramann, der nie redet, sagt dann so, ja, ist ja eh alles egal, weil statistisch gesehen alle 80 Jahre eine große menschliche Katastrophe auf uns zukommt. Und wir sind genau im Zeitplan. Und dann lese ich irgendwie so, Donald Trump macht Sanktionen gegen Russland. Russland droht, wenn die USA Tomahawk-Raketen an die Ukraine gibt, dann gibt es einen Katastrophal, einen riesen Gegenschlag. Und dann denke ich so,
Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Zeit. Das kann man festhalten und es ist total unsicher. Ich wollte nur kurz auf den Punkt. Ich will ansetzen. Du hast ja angefangen mit, wir müssen genau hierher gucken. Bis wir jetzt leider bei dem Thema. Aber genau das sollten wir machen, weil ich glaube, in den USA erkennt man auch, wie schnell es geht. Und ich glaube, in Deutschland gibt's sicher den einen oder anderen, der sagt, hey, wir sind eigentlich relativ safe, ne? Unsere Demokratie, das dauert ein bisschen, bis man, ne, das, so schnell geht das nicht.
Ja.
Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich, ehrlich gesagt, denke ich das manchmal auch. Ja, weil vielleicht ist es auch so eine Art Mechanismus, um damit umzugehen. Jeder hat sich ja den Gedanken gehabt. Aber hier sieht man halt, dass es halt dass es theoretisch ganz schnell passieren kann und es gibt Menschen, die es umsetzen. Und wenn sie es umsetzen wollen und es keine richtige Gegenwehr gibt oder sie zumindest das Gefühl haben, eine Mehrheit hinter sich zu haben, dann geht's ganz schnell gehen.
Fragt sich eigentlich keiner, warum ist denn eigentlich die AfD so still? Weil die müsste doch jetzt in Deutschland als stärkste in den Umfragen stärkste politische Kraft, Opposition natürlich, aber sie müsste sich doch jetzt zu Merz und so äußern und ich höre gar nichts von der AfD. Auf mich wirkt es so, als hätten sie so einen geheimen Plan im Hintergrund, Project 2028 bei uns.
Ich weiß es auch nicht so genau. Ich war ehrlich gesagt auch 2 Wochen hier, das muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit deutsche News gelesen, um auch Abstand zu gewinnen, aber vielleicht warten die jetzt erstmal, sitzen es aus und dann werden sie das sicher für ihre Zwecke nutzen, weil im Grunde genommen freuen die sich, glaube ich.
Ja,
weil
ich glaube auch.
Im Grunde genommen sehen, dass Friedrich Merz die CDU oder auch, sage ich mal, die konservative Wählerschaft irgendwo der sozusagen in Richtung der AfD treibt. Und die glauben einfach, naja, wenn die jetzt so langsam so unsere Position übernehmen und die Wortwahl und so weiter, dann werden die sowieso uns wählen.
Ja.
Warum sollte ich
das? Wenn du rechts wählen willst, wählst du nicht die CDU, sondern du wählst das the real thing, die AfD.
Und ich glaube, deswegen sind die da ganz still, weil.
Ja.
Also, mal, es ist natürlich auch die Politik, die sie fordert. Vermutlich sind die auch gar nicht so still. Vielleicht folgen wir auch nicht jetzt den, ich denke, in ihrer Bubble, da geht's natürlich ab, da freuen die sich vermutlich.
Ja.
Die ist jetzt auch nicht die ganze Zeit deren Telegram-Kanäle oder so.
Ja.
Aber ja, vermutlich ist es so, dass sie, die gucken sich das an.
Also, ich glaube, nehmen wir mal an, ich bin jetzt Friedrich Merz, ja?
Mhm.
Komische Vorstellung, ich mach's mal und stehe jetzt da an diesem Rednerpult bei diesem Vortrag, kriegt diese Frage von dem Journalisten gestellt und antworte. Dann hätte die korrekte Bundeskanzlerantwort sein müssen, korrigier mich, wenn ich da irgendwas unkorrekt sage, wenn ich durch Berlin laufe und am Gesundbrunnen in den Zug steigen möchte, dann fühle ich mich nicht wohl. Liebe Deutsche Bahn, bitte investiert mehr in eure Bahnhöfe, damit das Orte der Begegnung sein können, an denen man sich wohlfühlt, egal woher man kommt. So müsste es sein.
Ja.
Oder um das noch eine Meterstufe weiter. Wenn ich in Kreuzberg in eine Schule gucke, sehe ich nur Kinder mit Migrationshintergrund. Liebes Schulwesen, hier habt ihr 500 Milliarden Euro. Lasst uns Schulen bauen, in denen ein Kind, egal wo es herkommt, sich wohlfühlt und nicht ausgegrenzt fühlt. So hätte doch unser Bundeskanzler als Christdemokrat reagieren müssen.
Da könnte man es machen, ja.
Aber es wird nicht so gemacht.
Nee. Er macht es dann halt so, um jetzt mal...
Ich komme aus dem Kaff.
Friedrich Merz kommt ja aus dem Sauerland. Um es mal umzudrehen, ich würde sagen, ich laufe durch Berlin und sehe extrem viele Sauerländer. Das sind diese Männer mit den Glatzen, die unglaubliche Sachen sagen und Hass verbreiten. Das ist ein Riesenproblem. Das ist im Grunde genommen so seine Argumentation.
Ja. Also, total gaga, wie Sascha Lobo sagen würde. Gaga. Genau.
Also, es ist ja absurd. Aber er macht's.
Und ich frage mich, ob er weiß, wohin das führt. Ich frage mich, ob er weiß, dass er damit rechte Kräfte stärkt. Und ich frage mich, ob er weiß, dass wir stehen vor einem Zeitalter des Rechtskonservativen, einer rechtskonservativen Welt. Hm. Und ich frage mich, warum keiner mehr Bock hat, das aufzuhalten. Oder so wenig Leute. So, es gibt auch zum Beispiel diese...
Weil ich glaube, sie nicht glauben, dass es passieren kann.
Ja, aber es passiert ja überall.
Genauso wie auch in den USA haben die auch, hat auch wahrscheinlich viele Menschen, hat mir auch nochmal mit dieser eigenen Gespräch mit der Extremismus-Sportfilm, die hat es ja auch nochmal bestätigt, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch. Viele haben davor gedacht, nein, die werden das nicht so radikal umsetzen. Wenn der da mal im Weißen Haus sitzt, dann...
Das Gespräch mit dem Heritage Foundation Mann, das wir nie geschnitten haben oder geschnitten wurde, was rausgeschmissen ist, rausgeflogen ist, mit dem Mann im Park, der weggegangen ist. Ja. Der hat die ganze Zeit gesagt, ist doch Quatsch. Es wird niemals so schlimm werden, wie ihr denkt.
Richtig. Und aber das ist vielleicht so ein bisschen der Friedrich Merz, weil er auch so ein konservativer Typ ist, der dachte, ja, wir können diese Sache hier kontrollieren. So schlimm wird's ja nicht werden.
Ja, und jetzt sind wir dabei, dass chinesische Frauen Angst haben, in einen Gerichtssaal in New York zu gehen.
Ja. Vielleicht sollten wir das Interview nochmal ausgraben und nochmal einbauen. Muss man drüber
nachdenken. Aber eigentlich ganz cool.
Wir haben jetzt eine Sache immer noch vergessen, sorry.
Die Q&As, ja, ne? Wir genau, müssen noch bald ein, aber es geht noch nicht los. Ist noch okay.
Eigentlich, also vielleicht nicht jetzt wieder am Ende der Show. Es ging ja darum, dass wir aufgerufen haben, oder vielmehr ich habe ich das gemacht,
ja,
als Gast dieses Podcastes. Q&A, was wollt ihr von uns wissen? Aber auch die Frage bleibt bestehen, glaube ich, oder?
Ja, immer kann man ja immer machen.
Eigentlich wäre es ja sicher auch mal spannend, das ganze Team zu befragen, das um Thilo drumherum ist. Genau, haut sie raus, schreibt sie in den Comments. Wir hatten aber jetzt wirklich auch schon ein paar Leute, die uns
was geschrieben haben. Und ich werde jetzt einfach diese Frage stellen. Kosei, also das sind noch Drehfragen.
Ja.
Bist du mit dem Magic the Gathering Virus infiziert?
Wir haben uns während der Reise extrem viel mit auseinandergesetzt. Ja. Ich würde sagen, irgendwie schon. Ich bin ja auch so ein bisschen so...
Erklär erst mal, was das ist, für die, die es nicht wissen.
Magic the Gathering ist ein Kartenspiel, was es schon ganz lange gibt. Und das ist quasi eine Mischung aus Spiel, aber auch Sammelkarten. Wenn ihr diese Pokémon-Karten kennt oder so. Man sammelt halt Karten und hat dann sozusagen Spielkarten, mit denen spielt man gegen eine oder mehrere Personen. Und jede Karte hat Eigenschaften. Und im Grunde genommen versucht man, diese Eigenschaften auszuspielen und den Gegner zu besiegen.
Ja.
Und Schadenspunkte zuzufügen. Und Thilo hatte mich ja vor der Reise mit dieser Nachricht eben angefixt und hat gesagt, okay, kauf dir so ein Deck. Deck heißt dann so ein Kartenset. Und ich fand's echt super teuer und hab's aber dann doch gekauft, weil ich dachte, okay, warum nicht? Wir sind lange unterwegs. Wir haben auch mal gespielt.
Zwei Runden.
Ja. Einmal
in Philadelphia.
Genau. Es gibt genau. Ich habe mich jetzt halt in dieses Spiel so, ich nörde mich dann in so Sachen rein und ich habe jetzt halt so ganz viele Sachen drumherum entdeckt. Es gibt natürlich auch eine App und kannst auch online spielen. Das haben wir auch während der Reise gemacht, haben festgestellt.
Das macht mehr Spaß als die Kartenspiele für so auf Reisen unterwegs. Richtig. Aber ich rufe jetzt auch dich nochmal an und auf. Wir werden jetzt einmal im Quartal im Büro Magic spielen. Und sollte es eine Hörerin oder einen Hörer geben aus Berlin, kann die Person auch gerne vorbeikommen. Ich glaube, es ist so eine bis zwei Personen in meiner Hörerschaft, die Magic spielen.
Und vielleicht fünf. Was ich aber gesehen habe, ist, dass es halt ist, es gibt, das wusstest du auch nicht, Thilo wusste es nicht. Es gibt eine Profiliga.
Das wusste ich.
Es gibt ein... Nein.
Natürlich wusste ich das. So. Es gab es ja damals schon, als ich in der Schule war.
Okay, na gut, okay. Also im Auto vorhin hat sich das mal anders angehört, aber Thilo wusste es. Es gibt eine Profiliga, es gibt YouTube-Channels, es gibt irgendwie auch echt Sendung. Ich war auch überrascht, bei der Weltmeisterschaft gibt es auch Moderatoren und alles drum und dran. Und das finde ich irgendwie witzig, dass da um so ein Kartenspiel so eine Riesenwelt entsteht. Also in so Frage kurz beantwortet, ja, irgendwie schon. Ich würde mal weiterspielen.
Okay. Wer darf die Musik im Auto aussuchen bei den Fahrten?
Thilo, wer darf die Musik im Auto aussuchen?
Sag du mal. Also eigentlich jeder, der will, aber zum Beispiel Katharina hat ganz schreckliche Musik ausgesucht. Geschmackssache, so Pitbull. Und dieses, was, Honey, was war das, was ihr da, dieser Film?
Wir haben diesen Netflix K-Pop, Golden heißt der Song.
Sowas?
Wir haben halt den abends mal angeguckt, zu zweit.
Und allerdings, wenn ich Musik aussuche, ist es entweder so ganz düdelige Ambient-Classic-Musik oder harter Techno.
Richtig.
Würde ich sagen, diese zwei Sachen
sind genau, aber diese Fahrt zum Beispiel hatten wir auch, als was Techno angeht, Boris Brecher.
Den haben wir entdeckt und finden den richtig gut.
Genau, weil der uns einfach reingespült wurde. Aber man muss auch dazu sagen, es hängt immer davon ab, welches Telefon quasi verbunden ist mit dem Auto. Und das ist oft deins, weil du das dann irgendwie...
Ihr alle Google Maps benutzt und ich Karten benutzen will.
Ich würde es auch benutzen, aber ich habe festgestellt, dass du doch gerne mein Handy rausmachst.
Wird es mal ein Real-Life-Patreon-Treffen geben? Das ist eher eine Frage, die ich beantworten kann.
Ja, das musst du beantworten.
Ja, wir planen das fürs nächste Jahr.
Und was wollt ihr da machen? Gibt es da schon... Ideen, Pläne?
Alles Mögliche. Buchclub vielleicht live mal machen. Vielleicht mal so eine kleine Tour vielleicht.
Okay.
So eine ganz winzige. Ach, irgendwie so, wir haben Lust, aber keine Zeit. So würde ich es einfach mal nennen.
Ja.
Und das waren auch schon die Fragen. Fällt mir gerade auf.
Ja, das ist so toll. Also ich würde es schon machen.
Cool, sehr cool.
Ja. Waren das jetzt alle?
Ja.
Es waren nur drei.
Komisch.
Waren leider nur drei, aber...
Jetzt beginnt das Boarding.
Genau, wie gesagt, wir sind offen dafür, also ihr seid offen dafür, ne?
Ja, du bist ja auch ein gern gehörter Gast.
Das weiß ich, habe ich schon gehört. Ja. Diesmal bedanke ich mich auch dafür.
Letztes Mal habe ich gesagt, oh cool.
Freue mich darüber aus. Macht auch immer Spaß. Also ich
finde es erstaunlich, dass es dann immer so ganz locker nochmal so ist. Also eigentlich denke ich immer, das ist gestresster, wenn wir jetzt beide so am Ich meine wirklich, ich schwitze, rieche nach Rose. Das Boarding für unseren Flug beginnt jetzt. Ja. Und es ist nicht stressig.
Ja.
Es fühlt sich, oder ich weiß nicht, wie es für dich ist.
Ich bin es mittlerweile gewöhnt. Also ich glaube, jeder normale Reisende würde auf keinen Fall sowas machen, weil er einen Herzinfarkt kriegt und denkt, er verpasst den Flug.
Ja.
Aber ja, ich finde es eigentlich gut. Es ist für mich jetzt so wie so ein auch mal ein Abschluss der Reise. Also wir hätten es ja auch nicht machen müssen, aber ich habe ja auch dich öfters daran erinnert und habe gesagt, komm, lass uns das machen.
Ich will von dir, bevor es ins Flugzeug reingeht, ja. Möchte ich gerne von dir noch eine Sache letzte wissen. Was hast du vermisst auf dieser Reise? Gibt es etwas, was du gerne gemacht hättest, journalistisch, was wir nicht geschafft haben oder was es nicht sich organisieren ließ?
Ja, ich hätte gerne mal mit Donald Trump geredet.
Okay,
ist ja klar. Wir hatten auch versucht, seinen Sohn Eric Trump, der hatte eine Buchvorstellung, da hinzugehen, durften aber nicht. Wir haben angefragt, konnten wir nicht hin und sind dann, es hätte auch nichts gebracht, sich jetzt da reinzugehen. Also ja. Der sagt dann nichts, weißt du, das wäre sinnlos. Also das wäre natürlich ganz cool gewesen. Wir wollten ja eigentlich nochmal so, ich glaube, was ich echt gerne gemacht hätte. Und wir haben echt alles versucht und es war auch das Problem, einfach die Leute haben Angst, wollen nicht mehr. Wir wollten ja so eine Family haben, die wirklich irgendwo eher in dem unteren Bereich der Gesellschaft steht, jetzt nicht obdachlos, aber sehr hasselt, kämpft und die wir so ein bisschen länger begleiten können. Und die Leute haben halt einfach, wir haben echt alles versucht.
Ja.
Und das bedauere ich ein bisschen, weil ich glaube, es wäre total wichtig und spannend gewesen. Aber es ist halt schwierig, wie findet man diese Familie, ne? Und viele möchten natürlich auch nicht gezeigt werden und das verstehe ich auch, plus die politische Lage. Das war eigentlich der Hauptgrund.
Ja.
Wir haben unsere Netze ausgeworfen und oft wurde gesagt, nee, jetzt gerade kann ich gar nichts sagen.
Ja. Und was ein ganz schlimmes Warnzeichen auch für den Zustand der Gesellschaft hier in den USA.
Und das ist natürlich schade, weil wir hatten ja im letzten Film diese Geschichte von Elisabeth, die in dieser Pop-Up-Klinik ist und ich mochte sie total gerne. Also Elisabeth, weil sie war irgendwie so lebhaft und so irgendwie cool, obwohl ihr Leben eigentlich eine Katastrophe ist, muss man leider so sagen. Und
Das ist die Frau beim Zahnarzt.
Ja, genau. Das wäre ja schön gewesen, aber
Hast du sie versucht zu erreichen?
Nee, habe ich nicht. Es ist sowieso ganz schwierig, in den USA Leute zu erreichen.
Ja, es ist die Zeit des Ghostens.
Ja, also
wir haben hart geghostet.
Ihr müsst euch das ja vorstellen, wir recherchieren ja jetzt nicht eine Woche oder so. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, ich bin jetzt schon fast irgendwie 7, 8 Monate, mehr vielleicht sogar, schon die ganze Zeit am Rummachen und wir suchen was. Wir hätten auch gerne, ja, es verrät schon wieder viel zu viel vom Film. Ich will da mal nur zu sagen, wir haben ganz tolle Geschichten, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben auch mal so Momente, lustigerweise in dem Film.
Richtig krasse Momente.
Die irgendwie eigentlich von außen betrachtet gar nicht so krass sind. Also da passiert nichts.
Ich muss nicht mich vor Schüssen verstecken.
Sondern, aber es gibt so Momente, die so einen Hebel umlegen, wo man einfach denkt, was ist denn jetzt? Also die sind so absurd. Da hatten wir echt so 2, 3 Momente, die einfach absurd waren.
Ja.
Ich glaube, ja, Wir arbeiten jetzt dran. Montag geht's weiter. Wir werden schneiden. Nächstes Jahr könnt ihr es dann sehen. Und würde mich natürlich freuen, wenn es dann auch rauskommt, wenn ihr eure Meinung dazu abgebt und wir vielleicht
machen wir noch mal eine Folge. Danke, lieber Kosei.
Danke, Thilo. Wir sehen uns
in diesem
Podcast. Länger nicht mehr, glaube ich.
Naja, wenn der Film dann kommt.
Ja. Also
nicht. Du weißt nicht. Guck mal, bei uns bist du schon relativ oft spontan, sind wir plötzlich zusammen nach El Salvador geflogen.
Stimmt.
Also es kann durchaus passieren.
Ja, kann sein.
Ja.
Vielen Dank, Thilo. War eine schöne Reise.
Fand ich auch.
Es war toll, wie immer. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich, dass ihr euch freut, dass ich manchmal dabei bin.
Ich lege jetzt auf. Ach nee, das ist nicht kein Telefonat. Naja, ihr wisst schon. So, am Ende nochmal danke an alle Patreons. Ihr macht sowas möglich.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.